Halleluja, preis dem Herrn. Wir haben Gott angebetet, Gott gelobt und gepriesen. Er ist in unserer Mitte. Und mein Thema heute ist, machst du Fortschritte? Und zwar in jeder Richtung. Im Natürlichen und im Geistlichen machst du Fortschritte. Das ist mein Thema. Schrumpfe ich oder wachse ich? Das ist die große Frage. Wie ist mein Leben programmiert? Zum Schrumpfen oder zum Wachsen? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Unser Leben hat ein Ziel. Immer was ich tue und was ich immer tue und so weiter und nichts Neues dazu lerne, dann habe ich nichts gelernt. Ich bin immer noch der Alte. Aber Gott will, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass wir größer werden, geistlich, dass wir Kinderschuhe verlassen oder Kinderalter verlassen, dass wir Jünglinge werden, dass wir Väter sogar in Christus werden. Das ist Gottes Ideal für unser Leben. Die Frage für mich ist heute, was sollen wir werden? Was hättest du aus deinem Leben werden sollen? Hast du schon darüber nachgedacht, was hätte ich werden sollen? Was war der Plan von meinen Eltern? Was wollten die Eltern von mir, dass ich werde? Dass meine Kinder studieren oder dass meine Kinder das und das werden, dass sie das Geschäft übernehmen und so weiter. Die Eltern versuchen immer wieder, was hinein zu projizieren in unser Leben. Was hättest du werden sollen? Machst du Fortschritte? Dann auch hast du dich bekehrt? Hast du auch ein paar Ideale gehabt? Was hättest du werden sollen? Ich frage, wir wollen heute so Bestandsaufnahme machen. Und zu was bist du schon gekommen? Was hast du schon erreicht? Wie weit bist du schon gekommen? Bist du schon kurz vor dem Ziel? Kannst du sagen, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte? Oder mir fehlt noch eine ganze Menge? Was hast du erreicht? Was bist du schon geworden? Ja, hast du dich verdoppelt, verdreifacht? So weiter. Weißt du, wenn man heiratet, dann hat man sich noch nicht verdoppelt. Erst wenn man zwei Kinder gehabt hat und so weiter, da hat man sich selbst erhalten und erst bei vier Kindern hat man sich verdoppelt. Nur im Natürlichen, verstehst du? Wie ist unser Leben? Die ganze Natur ist auf Veränderung, Verdoppelung, Wachstum und Fortschritt angelegt und alles, was gegen die Natur ist, gegen Wachstum, gegen Fortschritt ist, das ist nicht von Dauer, das vergeht. Hast du schon mal gesehen, wenn du Autos oder kleine Spielzeuge vergräbst, dass dann gleich Spielzeuge am Baum wachsen? Ich war so dumm, als ich da so ein Autos mal aus England geschickt bekommen habe, damals in der Sowjetunion. Ich habe gedacht, guck mal, meine Mutter pflanzt Kartoffeln und dann ernten wir Kartoffeln. Und ich habe in die Erde gesteckt, aber da ist kein Auto rausgekommen. Also materielle Dinge wachsen nicht. Nur natürliche Dinge wachsen, Kartoffeln wachsen. Alles, was so natürlich ist, was vom lieben Gott kommt, das wächst, alles andere wächst nicht. Und deshalb machst du schon Fortschritte. Wie macht man Fortschritte? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Die Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss der Krise diesen bitteren Beigeschmack abgewöhnen. Das ist Katastrophe, das ist Unglück und so weiter. Nein, Krise ist Höhepunkt. Und wenn du diesen Höhepunkt überschritten hast, dann kann es entweder aufwärts gehen oder dann geht es wirklich abwärts. So Krise. In der Krise wachsen wir am meisten. Und allermeisten, die Krise ist wie eine Laterne. Der Dumme hält sich an dieser Laterne fest, aber der Kluge, das ist mein Weg, hier geht es weiter. In der Krise kannst du also stagnieren, untergehen oder du kannst weiter wachsen, kannst dich weiterentwickeln. Wie geht es mit deinem Leben? Und das Thema, was ich heute habe, ich werde am Freitag darüber sprechen, sprich Worte der Ermutigung. Wir sollen lernen zu sprechen. Wir kommen auf diese Welt als Nobody. Haben wir keine Namen, können wir nichts, sind ganz blöd. Verstehst du, wir können nur schreien und Krach machen und in den Windeln pinkeln und sonst, aber mehr können wir auch nicht. Aber jetzt lernen wir sprechen, wir lernen gehen, wir lernen, was weiß ich, lesen mit der Zeit, wir lernen all das, was wir hier im Leben so brauchen. Das sind kleine Fortschritte. Wie schön, ich denke immer jedes Mal an meine Kinder, wenn sie den ersten Schritt gemacht haben und entgegenkommen und dann heben sie die Hände hoch, Papa, ich kann laufen. Ich kann laufen. Die können laufen. Kannst du schon selber laufen, auf deine eigenen Füße stehen? Auch wenn es manchmal langsam geht. Wir sollten lernen, sichere Schritte zu tun, nicht ständig umzufallen und zu stolpern. Gott will, dass wir wachsen und dass wir unsere Krisen, die wir im Leben haben, dass wir sie sinnvoll lösen. Weißt du, ein Kind, bevor es laufen lernt, es fällt x-mal hin, es stolpert immer wieder. Sie haben sogar Erwachsene stolpern, wenn sie nicht aufpassen. Enttäuschungen müssen verarbeitet werden. Und nicht, dass man sie gleich aufgibt und sagt, ich kann nicht. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat einen Autounfall gehabt. Totalschaden. Und die hat als nächstes mit 24 Jahren, die ist zur Polizei gegangen, hat die Führerschein abgegeben. Ich werde nie mehr Auto fahren. Da steht sie auf der Schwester, das ist die größte Dummheit, was du machst, deinen Führerschein aufzugeben. Du hast so viel Geld dafür bezahlt. Und dann gibst du auf, wenn jetzt eine Krise, eine Katastrophe kommt. Wir sollen lernen, schrittweise vorwärts zu gehen und nicht rückwärts zu gehen. Wir lernen, indem wir einfach rudern. Und in dem Moment, wo du aufhörst zu rudern, es geht rückwärts. Die Strömung nimmt dich mit. Deshalb, wir sollen lernen, weiter zu machen. Und deshalb ermutige ich auch dich hier durch die Predigten, die wir halten und die wir im Internet setzen. Mach Fortschritte. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Hör nicht auf zu rudern. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu glauben. Hör nicht auf zu Gott zu loben, zu preisen. Wir reifen mit Verbesserungen. Weißt du, mit Verbesserung reifen wir. Wir sollen uns täglich erneuern, steht es im Römerbrief Kapitel 12. Wir sollen geistlich umgestaltet werden. Wir sollten die Vergangenheit aufarbeiten, das zurücklassen, uns zu lösen von der Vergangenheit und einfach wieder guten Mutes vorwärts schreiten. Einfach aufarbeiten, das Bisherige, das ist so wichtig. Nicht, was sie stehen lassen, sondern versucht, das so viel wie möglich aufzuarbeiten. Verarbeite deine Krisen, deine Konflikte. Machen wir Fortschritte? Wie verarbeiten wir die Konflikte? Ja, wir müssen zuerst mal sehen, wozu sind wir auf dieser Welt. Am Samstag werde ich darüber sprechen, wir sind für den Thron bestimmt. Du hast eine große Bestimmung für dein persönliches Leben. Fang an, für die Konflikte zu verarbeiten und sag, das ist nur ein Steinchen. Und ich benutze dieses Steinchen, um einfach aufzubauen, aufeinander aufzubauen, meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, meine Erkenntnis aufzubauen, dass ich weiterkomme. Danke Gott für alle deine Konflikte. Bruder Matthäus, was sagst denn du da? Danke für deine Auseinandersetzungen. Danke für deine Schwierigkeiten. Denn diese Dinge helfen dir, dass du weiterkommst. In dem Augenblick, wo du nur murrst und kritisierst und dich und rebellierst, haut es dich zurück. Deshalb fang an, für die Konflikte Gott zu danken, für die Krisen Gott zu danken, für die Schwierigkeiten Gott zu danken. Du sollst nicht an deinem Sieg verewigt bleiben und sagen, jetzt habe ich den Sieg, jetzt habe ich überwunden, jetzt habe ich alles hinter mir. In dem Moment, wo du denkst, ich habe jetzt alles hinter mir, haut sie wieder zurück. Dann ist es der Moment, wie du im Boot sitzt und ruderst und nicht mehr ruderst. Verstehst du, die Strömung nimmt dich mit. Wir sind hier, dass wir diese Konflikte, die Schwierigkeiten, die Krisen sehen als ein Auftakt für unser Leben. Ein Auftakt zum Fortschritt, dass es weitergeht. Du sollst über dich selbst hinauswachsen. So sind wir angelegt, dass wir immer größer werden. Papa, ich wachse schon. So, das hat mich immer gefreut, wenn meine Kinder zu mir kamen. Papa, ich wachse. Ich werde größer. Und wenn ich einmal groß bin, dann will ich das und das werden. Die meisten Jungs und Mädchen, die wollten bei der Feuerwehr oder was weiß ich, was sie stewardessen werden wollten, was groß, wenn ich mal groß bin. Wann bist du endlich mal groß? Wann bist du einmal erwachsen? Denk drüber nach. Gott hat uns Talente gegeben, Gott hat uns immer ein Talent dazu gegeben und wir sollten drüber nachdenken, was mache ich mit diesen Talenten? Vergrabe ich dieses Talent oder wuchere ich damit, dass ich wieder ein neues, weiteres Talent dazu gewinne? Du solltest dich geistlich steigern, mach Fortschritte, wachse, nimm zu, verdopple dich, vervierfache dich, vervielfältige dich, denn dazu sind wir angelegt. Und du mehret euch, sagt der liebe Gott, und füllt die Erde, füllt deinen Raum mit der Herrlichkeit Gottes, wo du bist. Du hast ein paar Gramm Herrlichkeit Gottes bekommen, vielleicht schon bei deiner Bekehrung oder deiner Taufe oder was auch immer gewesen ist. Jetzt freu dich und jubel und jauchze, dass noch mehr kommt. Und je mehr du Gott anbetest und preist, desto mehr bekommst du von ihm. Mach Fortschritte durch die Verarbeitung deiner Konflikte. Danke Gott für die Konflikte. Und das größte Problem mit deinem Fortschritt ist, ja, dass du zuerst mal vielleicht Nachteile bekommst. Du bekommst Schwierigkeiten, aber gerade diese Schwierigkeiten entwickeln dich. Gerade diese Schwierigkeiten machen etwas aus deinem Leben. Gib dich nicht auf. Die Ärzte haben den besten Beruf dieser Welt. Soll ich dir sagen, warum? Ihre Erfolge laufen rum und ihre Misserfolge sind begraben. Leben nicht mehr. Verstehst du? Das sind die Ärzte. Weißt du, aber du bist kein Arzt. Deine Erfolge die sollen weiterleben und weiterlaufen, aber deine Misserfolge bringen dir auch Sieg und Freude. Und gerade aus den Misserfolgen lernst du am allermeisten. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die hat gebetet, ihr Mann war ein großer Geschäftsmann, hat eine Vertretung gehabt für eine Firma für ganz Deutschland, Generalvertreter war er. Und er hat gesagt, oh Gott, gib meinem Mann Erfolg, gib meinem Mann Erfolg. Und immer wieder, sie hat beschworen, Gott, gib mir meinem Mann Erfolg. Und irgendwo beim Beten hat der Heilige Geist zu mir gesagt, geh zu der Schwester und sag, Schwester, ein Misserfolg wird für deinen Mann ein größerer Erfolg sein, als wenn er den größten Erfolg seines Lebens machen würde. Und weißt du, er hat schon irgendwie geahnt, gib meinem Mann Erfolg, gib meinem Mann Erfolg. Aber er ist mit einer anderen Frau durchgebrannt. Und sie hat dann ihr Theater erlebt, ihre große Not, ihre große Krise erlebt. Dann hat sie gesagt, hätte ich bloß nicht dafür gebetet, gib meinem Mann Erfolg. Jetzt habe ich davon, verstehst du? Und was passiert ist, dank der Gnade Gottes, Gott hat auch diese Menschen lieb, er kam wieder zu seiner Frau zurück. Aber er hat alles verloren, er ist aus dem Geschäft geflogen, er wurde gekündigt und so weiter. Aber gerade dieser Misserfolg hat ihn wieder zu Gott zurückgebracht. Wir wachsen durch Misserfolge mehr als durch Erfolge, ihr Lieben. Lass uns nicht diesen Wohlstandsglauben der Wohlstandsevangelisten aus Amerika übernehmen. Gib mir Erfolg, gib mir Erfolg, gib mir Erfolg. Nein, auch Misserfolg ist Gnade und Segen. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Wie mache ich Fortschritte? Ja, ich sage dir ganz einfach, mein Lehrer hat das immer in der Schule gesagt. Also wenn du kannst dein Wissen, deinen Horizont erweitern. Frage, 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 Frage und Frage, immer wieder Frage. Ja, durch Fragen wächst du. Dumme Menschen fragen nicht mehr, die glauben ja, sie wissen alles. Sie haben die Weisheit mit dem Schöpfle gefressen. So denken Schlaue, Besserwisser und so weiter. Aber Menschen, die fragen, und Kinder lernen am allermeisten, die Kinder fragen, Mama, warum ist der Ring rund? Mama, warum haben die Menschen einen Nabel? Mama, warum ist das? Mama, warum ist das? Manchmal fragen die Kinder echt Löcher den Eltern im Bauch. Fragen halten einen jung. Antworten. Wenn du nur Antworten hast und zwar keine Fragen mehr hast, dann alterst du, dann erlebst du nichts mehr Neues, dann wächst du auch nicht mehr. Fang an zu fragen. Durch Fragen entwickelst du dich weiter. Auch geistlich. Herr, warum ist das so? Warum steht das so in der Bibel? Warum nicht anders? Ich predige mal und meine Enkel, die passen sehr gut auf, wenn ich predige und so weiter. Dann lese ich in der Bibel, dass Jesus seinen Mund auftat und sprach. Dann kommt meine Enkelin zu mir und sagen, Papa, kann man auch mit einem verschlossenen Mund sprechen? Verstehst du? Die Kinder fragen. Ich wäre nicht drauf gekommen. Verstehst du? Aber da steht eine große Wahrheit drin. Gott muss unseren Mund auftun, damit wir sprechen können. Öffne mir nicht nur die Augen und die Ohren, sondern öffne auch mir meinen Mund, damit ich reden kann. Und Jesus tat seinen Mund auf und sprach. Fang an, ein Kind zu werden, der fragt, Mama, warum ist das? Lieber Gott, warum ist das das? Gott, warum machst du das und das in unserem Leben? Durch Fragen entwickelst du dich. Wer fragt, der ist noch lernfähig. Der wächst im Glauben. Ja, in der Bibel steht es, wenn es um Aufklärung geht. Weißt du, heutzutage versucht man mit Zwang, die Kinder in der Schule aufzuklären, Sex schon im Kindergarten und so weiter beizubringen. Das ist Katastrophe. In meiner Bibel heißt es, wenn dich dein Sohn fragt, dann erkläre es ihm. Wir müssen sie erstmal fragen, damit, dann sind wir soweit. Du verstehst, dass es uns gesagt werden kann, gezeigt werden kann und dass wir aufgeklärt werden. Wenn dein Sohn dich fragt, nur wer sich Fragen stellt, Gott, warum ist das? Oder auch in der Gemeinde, warum gebt ihr den Zehnten? Ich weiß, warum ich den Zehnten gebe, weil Gott mich gelehrt hat, einfach meinen Finanzen, mein Geld zu multiplizieren. Aber du musst fragen, warum macht ihr das? Warum tauft ihr? Warum betet ihr für die Kranken? Warum legt ihr den Kranken die Hände auf? Weil Gesundheit wird übertragen, weil Glaube wird übertragen durch Handauflegung. Warum segnet ihr? Weißt du? Du solltest anfangen zu fragen, warum macht man in der Kirche, warum macht man im Glauben das und das und das und warum macht man das nicht? Warum macht man das nicht? Frag den Heiligen Geist immer wieder. Und wenn du betest, lieber Geist, warum ist das so? Ja, auch wenn du mit Leuten nicht zurechtkommst und Schwierigkeiten hast, frag Gott, was ist da los, was kann ich hier machen? Du sollst Gott fragen. Vielmehr sollten wir in unserem Leben nach Gott fragen. Nicht nur, Herr, wer bist du, sondern Herr, was soll ich machen? Wie geht es mit mir weiter? Durch Fragen wirst du den Weg finden. Manche Leute sind so stur, sie sagen, ich weiß den Weg. Und dann fahren sie in die Irre. Aber ich bin so einer, ich frage gerne. Selbst wenn mir gesagt worden ist, dann ist es ganz sein, dass der selber nicht den Weg weiß. Und sagt mir in die falsche Richtung. Ich vergewissere mich durch das Fragen. Machst du Fortschritte mit deiner Entwicklung, in deinem Glauben? Der Heilige Geist kann uns weiterleiten, wenn wir ihn fragen. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Nur der Heilige Geist führt uns progressiv. Weißt du, was das ist? Sich ausdehnend, ausweitend. Er führt uns progressiv. Er führt uns nicht in die Irre. Ja, das macht der Teufel. Dass er uns zerstört, uns destruktiv führt. So weiter. Der Heilige Geist will unser Mentor sein. Er will unser Mentor sein und uns leiten und führen. Er will uns begleiten. Der Heilige Geist will dein und mein Mentor sein. Halleluja. Preis dem Herrn. Unser Mentor. Es war Odysseus, der reiste mal über die weite Welt und so weiter und hat seinem besten Freund seinen Sohn anvertraut. Beschütze meinen Sohn. Und der Sohn, ja, der sollte auf den Jungen aufpassen mit Rat und Tat in der Abwesenheit von Odysseus und so weiter. Und der Name des Freundes war Mentor. Daher kommt dieser Begriff auch Mentor hier, dass man jemanden begleitet und beschützt. Der Heilige Geist will unser Mentor sein während der Abwesenheit von Herrn Jesus. Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Und wenn ich nicht weggehe, der Tröster kann nicht zu euch kommen. Wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster nicht zu euch kommen. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Mentor, der Heilige Geist bei uns, der Heilige Geist ist ein weiser, erfahrener Berater. Frag doch den Herrn. Wir sollen vielmehr auch über unsere Zukunft Gott fragen. Nicht irgendein Weissager oder irgendwelche Menschen, die was vorgeben, dass sie was wissen. Frag den Heiligen Geist, wie geht's mit meinem Leben weiter? Wie wachse ich? Und der Heilige Geist in der Bibel ist unser Beistand, unser Mentor. Der Heilige Geist ist die Führungskraft der Gläubigen. Dieser Heilige Geist informiert uns, zeigt uns Jesus, verklärt uns Jesus, macht uns Jesus groß. Der Heilige Geist wird dir sagen, frag ihn, was würde Jesus tun? Und so wachsen wir weiter über uns hinaus, wenn wir anfangen zu fragen, was würde Jesus tun? Der Heilige Geist hilft uns an Schwächen, greift uns unter die Flügel. Der Heilige Geist hilft unserer Unerfahrenheit und hilft uns auf dem Weg zum Reich Gottes, zum Himmel, zum Thron Gottes, zur Herrlichkeit Gottes. Er führt uns in die Geheimnisse Gottes hinein. Das ist der Heilige Geist. Er führt uns in die Wahrheiten des Himmels hinein durch persönliche, individuelle Anleitung und Begleitung. Mach das nicht, Johannes. Lass Kraft die Finger weg. Passt vor dem auf. Der Heilige Geist leitet uns. Das ist unser Mentor. Hab mit denen nichts zu schaffen. Weißt du, wenn Menschen dir sagen, hab mit dem was nichts zu schaffen, die sind nur neidisch und eifersüchtig vielleicht. Aber der Heilige Geist weiß, wo der Spitzbub, der Teufel sitzt. Der Heilige Geist gibt uns das richtige Wort im richtigen Augenblick. Das, ja, was wir sagen sollen, wo wir was sagen sollen, wo wir was tun sollen. Der Heilige Geist will uns sehr eng mit Jesus verbinden. Und zwar deshalb ist es so wichtig, dass wir regelmäßig mit Jesus sprechen, mit dem Heiligen Geist uns unterhalten, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind. Also wir sollen nicht nur in der Gemeinschaft der Gläubigen sein in der Gemeinde, sondern in der Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist die wahre Gemeinschaft, an der du arbeiten solltest. Die Gemeinschaft der Heiligen, das ist die Gemeinschaft vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, Jesus und so weiter. Diese Gemeinschaft sollten wir viel mehr suchen. Er will uns das Wissen Jesu vermitteln. Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Jesus ist weitergewachsen, obwohl er der Sohn Gottes war, obwohl er alles wusste. Er konnte da in einem Tempel den Leuten alles erzählen und die stellten Fragen und die waren sprachlos, woher weiß er das alles? Aber dann lese ich weiter von Jesus, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Und das ist Fortschritt machen an Gnade und Weisheit. Und wenn es Jesus schon nötig hatte, wie viel mehr du und ich? Wir haben es nötig, bitter nötig. Sonst verfahren wir uns, sonst gehen wir in die Irre. So, ja, der Heilige Geist will das, was er kennt, was er schon beim Vater gelernt hat, von Jesus erfahren hat, diese Erkenntnis uns weitergeben. Jesus sagt, und er wird von meinem nehmen und euch vermitteln. Was macht so ein Mentor? Lass uns darüber nachdenken. Was macht so ein Mentor? Viele haben eine falsche Erwartung von einem Mentor. Der soll alles für mich machen. Nein, der Mentor stellt uns ein. Der Mentor berät uns. Der Mentor macht uns mündig und selbstständig. Und das ist, was der Mentor macht. Das ist, was der Heilige Geist aus dir und mir macht. Der Heilige Geist, dieser Mentor, macht nicht alles. Der sagt uns nur, wie es gemacht wird. Und der Heilige Geist zeigt uns, seid abhängig von Jesus, habt alles unter die Füße, habt beherrscht alles, habt alles im Griff. Der Heilige Geist, unser Mentor, macht uns alles bewusst, dass wir nüchtern sind, dass wir ermutigt sind. Und wir werden am Freitag darüber hören, Worte der Ermutigung, dass du ermutigt bist und sagst, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg und wir gehen vorwärts und wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Heilige Geist will uns zu Nachfolgern Jesu machen. Und fördert uns in diese Richtung, dass wir Jesus genau gleich werden, dass wir ihm nachmachen, dass wir ihm ähnlich sind in allen Dingen. Er fördert uns so lange, bis man Christus kennt, bis man Jesus erlebt hat, bis man so weit ist, dass man auf eigene Füße laufen kann und bis Jesus seinem ganz persönlich widerspricht, dass und so weiter, bis wir so handeln wie Jesus, bis wir uns so benehmen wie Jesus und bis wir so reagieren wie Jesus. Und dann sagt er, jetzt kannst du selber machen. Jetzt bist du dran. Jetzt machst du selbst. Lerne von mir, sagt Jesus. Aber wie soll ich es lernen, wenn mich niemand anleitet? So wie dieser Kämmerer dort auf dem Weg nach Äthiopien. Ich verstehe die Schrift nicht. Bis der Philippus kommt, auf den Wagen steigt und ihn anleitet, was los ist. Der Mentor pumpt uns voll mit allen nützlichen Informationen, Erfahrungen über Jesus, auch aus den Evangelien. Als ich mein Theologiestudium fertig war, habe ich gedacht, ich weiß alles. Und dann habe ich weiter meine Bibel gelesen, habe ich gedacht, Mensch, Johannes, du weißt doch nicht alles. Und wo kannst du studieren? Gewiss, ich habe ein paar tausend Bücher, aber in den Büchern steht auch nicht alles drin. Und dann habe ich gebetet, lieber Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir Jesus. Öffne mir die Augen, dass ich Jesus sehe, wer er wirklich war. Und ich muss euch sagen, erst mit der Zeit habe ich Jesus kennengelernt, wie er wirklich ist. Ganz anders, total anders, als was man vielleicht in der Theologie, in der Philosophie und in der Psychologie lernt. Und der Mentor, der Heilige Geist, begleitet uns so lange, bis wir ein Experte Jesu Christi sind, bis wir ein Fachmann sind, bis wir Profis sind, die für Jesus und dann arbeiten können, selbstständig. Und so viele Leute gehen los, sind noch grün hinter die Ohren und wollen dann Leute, die schon viel reifer sind, viel weiter im Glauben sind, Jungbekehrte, wollen dann so alte Hasen belehren. Nein, die sollen zuerst mal selber lernen und selber mal geführt werden, selber mal auf die Nase fallen, selbst mal Probleme, Konflikte lösen. Und dann können sie erst, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen haben, dann können sie ja andere beraten, auch andere wieder Mentoren. Der Heilige Geist, unser Mentor, er bleibt bei uns ewiglich. Der verlässt uns nicht und er wird niemals fertig. Selbst ja, der Heilige Geist bereitet uns auf den Himmel zu. Jesus ist raufgefahren zum Vater und hat uns die Städte bereitet und er wird wiederkommen und uns dann zu sich nehmen. Aber der Heilige Geist bereitet uns für die Städte, dass du dort im Himmel einmal in der Herrlichkeit Gottes bist, dass du dich dort wohlfühlst, dort zurechtkommst. Und deshalb auch die Sprache im Heiligen Geist, Reden in Zungen, ist so wichtig, dass wir das lernen und dass wir uns nicht genieren. Der Heilige Geist ist der Dolmetscher für unser persönliches Leben, dass wir mit Gott reden. Du sollst ein Profi werden. Jesus gegenüber und ihm dienen. Der Heilige Geist ist unser Mentor. Er bleibt hier, er profiliert uns, weitet unseren Horizont immer mehr und immer mehr. Je länger du intensiv mit Jesus gehst und die Bibel liest und betest, Gemeinschaft mit Gott hast, desto mehr wird dein Horizont erweitert. Und ich bin auch erstaunt, wenn ich an mein Leben zurückdenke, das, was ich vor 50 oder vor 60 Jahren gedacht habe oder von Jesus gehört habe. Und heute, da bin ich geschockt und sage, Johannes, was hast du alles da damals zusammengeredet? Mir stehen heute noch die Haare zu Berge, was ich in München im Stachus, da in diesem Café gepredigt habe als Anfänger. Ich war noch kein Pastor, aber ich habe ein Herz gehabt für Menschen, die Jesus lieb haben und so weiter. Und in diesem Café habe ich Menschen über Jesus erzählt, aber ich habe Dinge erzählt. Oh, das war extrem. Aber wenn du mit dem Heilen Stück für Stück gehst, du hörst auf mit den ganzen Extremen, den ganzen Überspannungen und Übertreibungen. Ich war auf dem Standpunkt, Johannes, Gott kann alles, Jesus macht alles, Jesus ist Sieger, preist dem Herrn. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre damals und gesagt hätte, ich kann an Jesus nicht glauben, hätte ich ihm am Schopf gepackt, links und rechts eine Ohrfeige gegeben und hätte gesagt, wie, du kannst nicht an Gott glauben, an Jesus glauben? Schau doch die Natur an, schau das an, schau das an. Bis ich selbst mal eine Krise gehabt habe, wo ich selbst nicht mehr gebetet habe, wo ich selbst nicht mehr glauben konnte, wo ich selbst am Tiefpunkt war. Da verstehe ich, was es ist. Weißt du, Gott lässt zu, dass du in Konflikte kommst, Krisen kommst, damit du gnädig bist, barmherzig wirst, verstehst du? Gütig bist, so wie Jesus, sanftmütig und demütig, dass du nicht überhebst über andere. Wenn ich manchmal für Leute bete, manchmal habe ich ein Problem, und Herr, du musst jetzt unbedingt diese Person heilen. Ich glaube, ich vertraue, dass Gott diese Person heilt. Und so weiter. Aber dann sagt der Heilige Geist, und Johannes, wie ist es denn bei dir? Verstehst du? Du hast auch ein Handicap. Du hast auch dein Problem. Du hast auch deine Schwierigkeit. Verstehst du? So, unsere Beziehung zu Gott will der Heilige Geist, dieser göttliche Mentor, festigen. Der Heilige Geist hilft uns viel, dass wir in Menschen hineinfühlen, in andere Menschen. Weißt du, der Heilige Geist ist ein Psychologe. Er deckt auf unsere Probleme, unsere Schwachheiten und sagt, guck mal, das, was bei dir ist, das ist bei dem anderen auch. Jeder Mensch ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. 98% sind alle Menschen gleich. Das sind nur Kleinigkeiten, nur ein paar Promille, was anders ist. Dein Background, deine Erziehung und so weiter. Der Heilige Geist gibt uns Einfühlungsvermögen, gibt uns Mitgefühl, gibt uns Geduld. Geduld mit anderen. Machst du Fortschritte? Oder kannst du nur die lieben, die dir sympathisch sind? Der Heilige Geist berät uns in schwierigen Situationen, zeigt uns den Ausweg, motiviert uns, ermutigt uns, stärkt unser Selbstvertrauen. Vertraue Gott, hoffe auf den Herrn, wirf dein Vertrauen nicht weg. Und so weiter, es ermutigt uns, es baut uns auf. Und deshalb, ich predige als einer, der an den Heiligen Geist glaubt, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Dich kann vielleicht keiner erbauen, dich kann keiner ermutigen, aber wenn du dann in Sprachen betest, du erbaust dich selbst. Lies mal 1. Korinther 14. Der erbaut sich selbst, der ermutigt sich selbst, der predigt zu sich selbst und lässt den Heiligen Geist zu sich selbst predigen. Der Heilige Geist leistet für das Reich Gottes einen positiven Beitrag. Es ist das Wirken Gottes in uns, indem er sagt, Johannes, lass nicht los. Oder lass los, oder mach dies und jenes. Er wird uns leiten in alle Wahrheit. Und welcher der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes, kann der Heilige Geist dich leiten? Hörst du auf den Heiligen Geist? Kannst du dein Navi richtig einstellen, einprogrammieren, das Ziel eingeben? Und viele Leute können das nicht, schaffen das nicht. Deshalb kommen sie auch nirgendwo hin. Oder wenn sie es eingeben, dann kommen sie irgendwo falsch raus. Als ich zum ersten Mal mein Navi gekauft habe und bei mir im Auto hatte, dann wollte ich dort und dort fahren, in Bayern dort, und dann hieß es, den besten Weg, den schnellsten Weg, den kürzesten Weg, den schnellsten Weg und so weiter. Ich konnte eingeben, welchen Weg ich haben wollte. Den schönsten Weg, wo ein paar Sehenswürdigkeiten unterwegs sind. Und dann habe ich einfach einen schönen Weg eingegeben. Und weißt du, was passiert ist? Ich lande auf dem Bauernhof. Falsch einprogrammiert. Und wir programmieren uns immer wieder nur schöne Wege, sanfte Wege, bequeme Wege oder den schnellsten Weg. Aber wenn du den schnellsten Weg fährst, da rast du nur vorbei auf der Autobahn und siehst nichts von der Landschaft. Der Heilige Geist will uns programmieren, richtig einprogrammieren. Der zeigt uns das interne, innere Wesen Gottes, das, was Gott wirklich ist. Er erforscht all die Tiefen der Gottheit. Und er erforscht deine Tiefen, er erforscht deinen Geschmack, dein Gefühl, deine Empfindungen und er versucht es zu verbinden, beides miteinander, dich und Gott. Es ist der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit von deiner Seite, dass der liebe Gott deine Wahrheit erfährt, denn du hast auch deine Wahrheiten in dir, deine wichtigen Wünsche. Nicht das, was der Kopf sich wünscht, sondern das, was sich Herz sich wünscht. Das sind die wahren Wünsche. Und der Heilige Geist kennt diese inneren Wünsche. Machst du schon Fortschritte im Umgang mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist macht dich zu einem Insider. dass du dich Gott ganz anvertrauen kannst, Zugang zu Gott hast, da weißt du, wie man mit Gott redet. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie mit Gott reden sollen. Immer wieder fragen die Leute, wie soll ich richtig beten? Soll ich beten im Namen des Vaters? Soll ich beten im Namen des Sohnes? Soll ich beten im Namen des Heiligen Geistes? Soll ich alle drei ernennen? Soll ich niemand sagen? Soll ich Herr sagen? Ja, der Heilige Geist gibt uns diese Herzenssprache, dass wir mit Gott richtig uns intensiv austauschen können. Der Heilige Geist übernimmt unsere Denkweise, unsere Handlungsweise, unsere Vorstellung, unsere Fantasie, unsere ganze Gangart, linker Fuß, rechter Fuß, verstehst du? Viele Menschen stolpern über ihre eigenen Füße. Und so viele Menschen schießen Eigentore, machen Fehler. Der Heilige Geist gibt uns Gaben und Dienste, zeigt uns, wie wir arbeiten sollen. Auf dieser Welt gibt es zwei Gruppen von Menschen, Wissende und Unwissende für mich. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die sich vom Geist Gottes leiten. Die sind Kinder Gottes und die sich vom Geist Gottes nicht leiten. Umgekehrt wieder. Die sind nicht Gotteskinder, das sind Teufelskinder. Die werden von allen möglichen Räten geleitet. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Und du hast nur die Wahl, entweder im Rat Gottes oder im Rat der Gottlosen zu wandeln. Die törichten Jungfrauen. Ich denke nur die törichten Jungfrauen. Die haben nicht diesen Durchblick gehabt und sie haben kein Öl mitgenommen und dann standen am Schluss vor verschlossenen Türen, ihre Lampen verlöschen. Der Heilige Geist ist unser Mentor, gibt uns die richtige Sichtweise für unsere Situation, verschafft uns den Überblick. Wenn Paulus von den Ältesten in der Gemeinde schreibt, er schreibt an die Presbyter. Presbyter sind Menschen, die den Überblick haben. Der Heilige Geist verschafft uns den Überblick. Was die kleinen Babys, die kleinen Kinder nicht sehen, das weiß der Papa und die Mama. Das wissen die Erwachsenen. So, der Heilige Geist verschafft uns den Überblick über das Reich Gottes. Wie funktioniert das Reich Gottes? Wer ist da für was zuständig? Die meisten Leute haben keine Ahnung. Die glauben, wenn jemand nur fromm redet, der ist schon ein gesalbter Gottes. Vergiss es. In Samaria war ein Fuchs am Werk. Simon der Zauberer. Und er verzauberte das ganze samaritische Volk. Und er war bekehrt. Der war getauft. Und er hielt sich zu Philippus, zu der Gemeinde damals. Es war ganz ein Frommer. Und er verzauberte das ganze samaritische Volk. Und die Leute sagten, das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft Gottes. Was da passiert. Schaut hier, was da passiert. Und dann kommt, der Philippus hat nichts gemacht. Der Philippus hätte ihn auch rausschmeißen können wie Petrus. Oder ihm die Wahrheit auf den Kopf knallen können. Aber was? Er hat es nicht gemacht. Er war nicht auf der gleichen Ebene wie Simon der Zauberer. Aber da kommt Petrus, der Apostel Jesu Christi. Der kommt nach Samaria und er sieht diesen Kerl da, wie der dann das macht und das macht. Und der lässt auch eine Weile machen. Und dann verteilt Petrus den Heiligen Geist und den Menschen werden Geist erfüllt. Und dann schleicht sie dieser Simon der Zauberer an diesen Petrus an. Ich gebe dir Geld, wenn du mir auch die Gabe verleihst, dass ich hier den Heiligen Geist geben kann. Und dann sagt er, du Schalk. Und ich habe mich gefragt, warum hat der Philippus den nicht erkannt? Und warum hat er erst Petrus ihn erkannt? Weil Petrus war auf der gleichen Level, auf der gleichen Ebene, geistig in der geistigen Welt, wie der Simon der Zauberer. Und du kannst nicht jedem begegnen. Ich werde nachher ein paar Gedanken dir hier noch sagen und gezeigt und zeigen, wie das funktioniert. Versuche nicht, den Teufel auszutreiben, wenn du selbst noch nicht befreit bist. Dann geht es dir genauso wie den Söhnen von Skephas. Dann werden dir die Kleider, die Klamotten vom Leib gerissen und du läufst nackt rum und wirst zu einem Schandfleck in ganz Ephesus. Der Heilige Geist gibt uns Einblicke. Wie hängt das zusammen? Wer arbeitet da wie zusammen? Der Heilige Geist gibt uns zu erkennen, was die Ziele des allmächtigen Gottes sind, was meine Ziele sind, wozu ich berechtigt bin und wozu die anderen berechtigt sind. In der Bibel steht es, wir sollen niemand zu schnell die Hände auflegen. Das ist nur ein anderes Thema. So viele Leute werden krank, werden besessen, werden, fallen vom Glauben ab, wenn sie anfangen, jedem die Hände aufzulegen. Handauflegung ist Übertragung. Du überträgst etwas. Nicht nur, dass du jemand was überträgst, du bekommst auch was. Verstehst du? Plus und Minus. Und dann wunderst du dich, warum haben wir die Schwierigkeiten? Wir haben eine liebe Schwester in der Gemeinde gehabt. Ganz liebe. Also ich muss sie sagen, sie war wirklich lieb. Sie hat ein Herz für Menschen gehabt. Und ich habe gesagt, Schwester, bet nicht für alle Leute. Du kannst für alle Leute beten, aber du musst nicht allen Leuten die Hände auflegen. Auf dem Breitscheidplatz, jedem Penner hat sie die Hände aufgelegt, überall wo sie war, immer die Hände aufgelegt. Und dann hat sie sich gewundert, ich kenne sie noch als schöne, hübsche Frau. Die habe ich hier im Konferenzzentrum kennengelernt und sie baute mehr und mehr ab. Und was ist passiert? Je mehr sie für die Leute, die nicht im Geist waren, gebetet hat, desto kränker, schwächer, gebrechlicher wurde sie. Ich sagte die Wahrheit aus persönlicher Erfahrung. Und ich könnte dir Beweise bringen. Leute, die für alle Leute beten, für Hinz und Kunz und Müller und Meier, die fallen ab. Der Heilige Geist zeigt dir, für wen du beten solltest. Er gibt dir den Auftrag. Und wenn er dir einen Auftrag gibt, dann kann niemand gegen dich sein, nichts gegen dich ausrichten. Aber wenn du von dir aus machst, ach, das ist so eine schlimme Not, oh, darf ich für dich beten? Und dann passiert es. Der Heilige Geist, unser Mentor, vermittelt uns die himmlische Kultur, die Liebe. Was ist die wahre Liebe? Ich kann nicht die ganze Welt lieben. Heutzutage ist ein Schlagwort weit verbreitet. Liebe, 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 Liebe. Und da hörst du nur noch überall Liebe. Wir müssen einander lieben, wir müssen den Nächsten lieben. Aber die wissen gar nicht, was Liebe ist. Gott muss uns zeigen, wen wir lieben sollen, wen wir annehmen sollen und wen wir ablehnen sollen. Und wir müssen da schon Unterschiede machen. Aber da brauchst du dir diesen Mentor. Den kannst du lieben. Der ist im Willen Gottes. Und du solltest auch niemanden mitnehmen im Auto, der nicht mit Gott ist. Und du wirst dich wundern, dass du dann nachher einen Unfall hast, eine Katastrophe hast, verstehst du, Konflikte hast und fragst dich, warum? Wir sollen nicht zusammenarbeiten, zusammengehen mit Menschen, die nicht mit Gott sind. Die sind Gift für unseren Geist. Der Heilige Geist will dich fördern, der will dir den Durchblick schenken und dich unterstützen, dir helfen. Der Heilige Geist hat ein Interesse an deiner Seele, dass du nicht verloren gehst, dass du zu der Erkenntnis der Wahrheit kommst. Das ist der Wille Gottes. Und er nimmt dich so, wie du bist und gebraucht dich, wie du bist und vertraut dir, glaubt an dich, hilft dir und er sagt dir immer die Wahrheit. Johannes, das ist nicht. Und weißt du, wie ich erfahre, was die Wahrheit ist? Indem ich Frieden habe. Der Heilige Geist ist ein Geist des Friedens. Ich habe Frieden, keine Ruhe da drin. Ich weiß, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Ich weiß, Gott will immer das Beste für mich. Und dieses Beruhigtsein in Gott ist es, wie man wächst. Machst du schon Fortschritte im Frieden Gottes, in der inneren Ruhe, in der inneren Gelassenheit? Einer, der mit Gott geht, kann Leute kommen lassen und kann Leute gehen lassen. Und kann Leute loslassen. Er muss dich krampfhaft halten, bleib bei uns, bitte, bleib bei uns, sonst sind wir pleite. Ich will dir noch was sagen. Das habe ich alles gelernt in diesen letzten 50 Jahren. Auf dieser Welt findest du ja alles Mögliche. Nicht alles ist dir zum Besten. Du denkst ja, das sind so liebe Menschen. Ich denke nur an Hiob. Was war mit dem Hiob los? Seine drei Freunde sitzen zuerst ganz still und andächtig. Die kommen vom Osten. Ja. Von China, von Indien, was weiß ich, von wo die herkommen. Da aus Babylon, aus Pakistan. Die kamen aus dem Osten. Diese Weisen hier, die an der Seite Hiob standen, als er litt. Und sie nörgeln und kritisieren an den Hiob. Weißt du, sie geben fromme Ratschläge. Das waren fromme Philosophen oder Theologen. Weise aus dem Osten. Und ich sage euch, ich warne euch, da gibt es so viel fernöstliche Weisheiten, die Christen statt Seelsorge, die denken, das ist Seelsorge, sind fernöstliche Weisheiten, die sie dann verbreiten. Und anstatt, dass die Leute vorwärts gehen, gehen sie mehr und mehr rückwärts. Positives Denken ist biblisch. Also für mich persönlich ist das positive Denken ist grundsätzlich biblisch. Das Evangelium ist positiv. Es gibt nichts Positiveres als das Evangelium. Aber dann dieses fernöstliche, positive Denken, leer werden, verstehst du? In der Bibel wird nicht gesagt, dass wir immer Lehrer, Lehrer, Lehrer werden sollen, sondern wir sollen voll des Heiligen Geistes werden. Aber da gibt es so viel fernöstliche Weisheiten, die dann die Christen als die Wahrheit annehmen. Ich weiß nicht, ob du schon von solchen guten, netten Freunden erlöst worden bist, von ihrer Philosophie, von ihren Ratschlägen, von ihren Meinungen, von ihren Maßstäben. In aller Liebe. Der Mensch ist das Menschenfeind. Ob du es glaubst oder nicht. Der Mensch ist das Menschenfeind. Jeder unerlöste Mensch denkt nur zuerst an sich. Ehrlich, nur an sich. Die ganzen Gurus, die da zeitlang da aus dem von Indien herkamen, die haben nur an sich gedacht. Weißt du, sie waren sehr sanftmütig und sehr still. Ich denke nur an manche Gurus, manche Maharajis und so weiter. Und dann fahren sie riesige Autos, leben in Saus und Braus. Die denken nur an sich, spielen aber wie Lämmer. Kannst die Geschichte studieren. Ich könnte euch Namen nennen über Namen. Jesus dachte an die anderen. Weißt du, wir müssen den Charakter Jesu haben und sehen, ist da Jesus dabei, spielt da Jesus eine Rolle? Jesus hat sich verhaften lassen und für seine Jünger, er hat gesagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Und Jesus war richtig Menschenfreund, er ließ sein Leben sogar für seine Feinde. Nur echt bekehrte Menschen, vom Heiligen Geist erfüllte Menschen, sind selbstlose Menschen. Die denken nicht an sich. Die wollen auch nichts für sich, die wollen auch nichts verdienen. Sie wollen nur dienen, wenn sie nur können und dürfen. Sie werden reife Menschen, erwachsene, geistlich mündige Menschen, werden die Menschen nie an sich selber binden. Du musst unbedingt zu uns kommen, sonst kommst du in die Hölle. Wir sind die wahre Gemeinde des Herrn. Verstehst? Ja, weißt du, wir sind nur Mitarbeiter Christi. Wir bringen die Menschen zum Hirten, zum Heilern und so weiter. Und dann lassen wir die Menschen los. Ein Schaf bekommt Schäfchen. Und dann kriegt der Hirte die Schäfchen am Schluss. Ja, der Hirte kriegt sie. Und das ist, was wahre Gläubige erreichen möchten. Und ich möchte zu diesem vollen Mannesalter in Christus, dass wir da hinkommen und Fortschritte machen. Jesus war von den Menschen erlöst, auch von seinen Jüngern. Dann fragt er, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr mich auch in den Stich lassen? Oder ließ er alle in den Stich? Sogar seine eigene Mutter. Als er sieht, da ist die Mutter am Kreuz und sagt, Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Du siehst, er hat sogar seine Mutter Maria losgelassen. Solche Leute brauchst du um dich herum, die Gott vorleben, die nur sich an Gott orientieren. Und dann sonst gar nichts. Und nicht Leute, die dich anfangen zu kontrollieren. Die anfangen dir so als Jüngermacher. Heutzutage gibt es immer wieder solche Aufbrüche, also Jüngerschaft. Da wird Jüngerschaft ganz groß geschrieben. Ja, und da kriegst du einen Partner, einen Paten, der passt auf dich auf. Hast du schon heute gebetet? Hast du heute schon die Bibel gelesen? Hast du heute schon ein Zeugnis gegeben? Hast du heute schon Gott gelobt und gepriesen? Was für ein Wort hast du bekommen? Ich kenne solche Leute. Weißt du, die Menschen werden abhängig gemacht von Menschen. Wir sollen von Gott geleitet werden, wann wir beten, wie wir beten, wo wir singen, wie wir singen und so weiter. Von Gott geleitet. Wir predigen nur. Und ich bin so dankbar, dass ich hier predigen darf und kann. Weißt du, ich predige wie ein Wegweiser. Ein Wegweiser steht da und sagt, dort geht's lang. Egal, wer geht oder wer nicht geht. Der Wegweiser steht da, bei jedem Sturm, bei jedem Wetter, in jeder Situation, einfach dort geht's lang. Dort geht's lang. Und ich möchte nur einen Wegweiser sein, auch durch die Predigt, auch durch das, was ich hier tue. Ich kenne dich nicht, vor allem dich kenne ich schon, aber die, die uns im Internet zuhören, diese vielen Hunderte, die kenne ich nicht. Ich diene einfach nur, ich will nur ermutigen, ich will nur das, was Gott mir gegeben hat, weitergeben und nicht für mich behalten. Ich will, dass du wächst, dass du zum mündigen Alter, zum Zustand kommst in Gott. Ich plaudere aus der Schule. Und das mache ich gerne. Ich erzähle, wie gut der Heiland ist, was ich gelernt habe und wo die Fehler, die ich gemacht habe und was ich durch die Gnade Gottes lernen durfte. Ich habe viel Lehrgeld in meinem Leben bezahlt. Manchmal denke ich zu viel. Zu viel hätte ich gar nicht zahlen müssen. Aber ich danke Gott für das Lehrgeld, das ich zahlen konnte und dass ich noch nicht pleite bin. Mir ist so vieles nicht erspart geblieben. Ich habe eine Zeit lang gefragt, lieber Gott, warum ist mir so vieles nicht erspart geblieben? Und dann hat der Herr gesagt, wenn du dich mal bekehrst, also nicht, wenn ich jetzt, ich bin schon bekehrt, aber wie beim Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke meine Brüder. Und das ist mein Dienst. Ich soll meine Brüder und meine Schwestern stärken. Wo auch immer, wo ich hinkomme. Ich wünsche dir nicht die Stürme, dass du sie aushältst, die ich aushalten musste. Ich habe nicht nur Theologie studiert, sondern die Theologie erlebt und durchlebt. Oh ja, es war sehr hart. Gott, kannst du wirklich so hart sein? Nimmst mir das weg, nimmst mir das weg, nimmst mir meine Frau weg, nimmst mir dies weg und das muss ich loslassen, das muss ich loslassen. Da habe ich gedacht, Gott, wie hart bist du manchmal. Aber dann habe ich wieder die Güte Gottes erfahren, die Barmherzigkeit Gottes, wie er ist. Meine Prüfungen waren nicht einfach. In meinem Dienst habe ich eine Phase gehabt, damals in Stuttgart. Ich habe meinen Dienst quittiert. Ich habe gesagt, ich predige nicht mehr. Ich bin ein Heuchler. Ich erzähle den Leuten vom Sieg Gottes, von der Herrlichkeit des Herrn. Und ich kann selber nicht glauben, dass das so ist. Ich habe ein Problem gehabt. Bin in eine Not hineingeraten. Jemand hat mich in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Und ich bete, ich ringe mit Gott und kämpfe mit Gott und sage, lieber Gott, warum hilfst du mir nicht? Und wo bist denn du? Und ich habe nicht mehr gebetet. Meine Kinder habe ich am Tisch beten lassen. Es waren vielleicht 14 Tage, 3 Wochen. Und ich bin durch diese Krise durchgegangen. Und ich weiß, was es bedeutet. Aber das Schöne dabei war, dass ich liebe Menschen in meiner Umgebung hatte. 13.000 Kilometer weg in Barbados, Westindien. Da habe ich meinen ehemaligen Bibelschullehrer gehabt. Dann schreibt er an meinen Vorsteher, also den Brief soll er weiterleiten an mich. Und dieser Brief wurde weitergeleitet. Lieber Johannes, liebe Heide, wir haben von dann bis dann für euch beten und fasten müssen. Was ist mit euch los gewesen? Oder was ist mit euch los? Habt ihr Probleme, habt ihr Schwierigkeiten? Und ich gucke genau nach dieser Zeit, wo ich nicht mehr gebetet habe, haben die in Barbados, Westindien, in der Karibik für uns gebetet. Tausende von Kilometern weg. Und du siehst, das ist der Heilige Geist. Machst du Fortschritte? Ich bin Gott dankbar. Wenn ich das nicht erlebt hätte, diese geistliche Krise, könnte ich nicht vor euch stehen und euch dienen und euch erzählen, Gott ist treu. Gott lässt uns nicht fallen. Gott hat schon Mittel und Wege, dass irgendwo jemand für dich betet. Oh, lieber Gott, da in Berlin ist jemand, der hat so große Probleme, der weiß nicht ein noch aus. Bitte hilf ihm. Richard Wurmbrand hat erzählt, er war im Gefängnis, er hat nur noch Ameisen gesehen, mit den Ameisen gespielt und Brotkrümel aufgehalten für die Ameisen, damit er noch weiß, ob die Welt noch existiert. Immer wenn die Ameise kam und er ein Krümel Brot der Ameise geben konnte von seinem Frühstück, dann wusste er, der Herr lebt noch. Und hat eine bestimmte Nummer gehabt, in einem Gefängnis in Rumänien. Und dann ist er draußen und erzählt bei einer Predigt, irgendwo irgendjemand, also öffentlich erzählt er, ja, ich habe die und die Nummer gehabt. Und ich weiß, Gott hat mich durchgetragen und die Ameise war für mich ein großer Segen. Und dann kommt jemand auf ihn zu und sagt, Bruder Wurmbrand, der Herr hat mir ins Herz gelegt, für die und die Nummer zu beten. Und ich wusste gar nicht, warum. Ich habe die ganze Zeit nur für eine Nummer gebetet, für einen Christen im Gefängnis irgendwo, Nummer sowieso. Gott weiß, wo du bist und was dein Problem ist. Irgendjemand betet für dich, auch wenn du es nicht glaubst und nicht glauben kannst. Du wirst danach erfahren, glaub mir das. Irgendjemand hebt heilige Hände auf und du siegst und wunderst dich, warum. Warum bin ich da rausgekommen? Was ist da los gewesen? Mach Fortschritt im Glauben. Lass dich vom Herrn führen. Ein bisschen weiter gehe ich jetzt hier in Philipper Kapitel 3, Vers 12 und folgende Verse. Und da heißt es, Paulus sagt hier seine Erkenntnis weiter. Er ist noch nicht vollkommen. Er ist noch nicht reif. Ich habe es noch nicht ergriffen. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich jage nach. Ich bin noch nicht vollendet. Weißt du, der war total anders wie die ganzen Christen heutzutage. Ich bin schon fertig, ich bin getauft, ich bin wiedergeboren, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich bin in der Gemeinde. Nein, ich bin noch nicht vollendet. Ich muss euch eine Wahrheit gestehen heute. Ich bin auch noch nicht vollendet. Ich bin auf dem Weg der Vollendung, aber ich bin noch nicht vollendet. Ich muss mit Paulus sagen, ich aber jage nach. Und ich frage mich manchmal, habe ich schon ergriffen, habe ich schon erfasst, bin ich schon vollendet? Und so weiter. Ich weiß nur eines, sagt Paulus hier, ich bin nur von Christus ergriffen. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen habe. Aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und erstrecke mich nach dem, was vor mir ist. Uns Christen muss bewusst werden, dass wir immer noch auf dem Weg sind, dass wir noch immer kämpfen müssen, dass wir immer noch Menschen sind aus Fleisch und Blut. Ich bin noch kein Engel, noch kein Heiliger. Ja, uns Christen passiert so viel auf dem Weg und es liegt noch einiges vor uns, Geschwister. Die letzte Etappe ist die schwierigste Etappe. Ich weiß nicht, ob du 10.000 Meter Lauf mal gemacht hast, aber in der Schule mussten wir immer wieder 10.000 Meter laufen. Die ganze Zeit, die 9.000 Meter konnten wir trödeln und dann die letzte Etappe, die letzten paar 100 Meter, da sollte es alles Register ziehen. Ja, aber der Weg war der gleiche. Aber oft geht uns die Puste aus, die Kraft lässt nach, die Kraft ist verbraucht. Doch wir müssen alles dran setzen, dass wir das Ziel erreichen, aushalten und nicht aufgeben, erdulden, ertragen, durchstehen. Wie weit bist du? Wir sind kurz vor dem Ziel, viele von uns. Manche meinen, ach, Ich bin schon angekommen. Nun, liebe Seele, du hast Vorrat für viele Jahre. So war der reiche Kornbauer. Die denken, sie haben alles erreicht, sie wissen alles. Sie brauchen nichts, müssen nichts mehr lernen. Ja, sie fühlen sich gar satt. Steht in der Bibel. An einer Gemeinde schreibt der liebe Gott. Und du sagst, du bist gar satt. Und weißt nicht, dass du bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Sie meinen, sie müssen nicht mehr wachsen. Ich bin schon groß genug. Ich muss nicht mehr studieren. Eine junge Nachbarin von Albert Einstein, die der Einstein und so, sie hat eine große Party da gemacht und so weiter. Und da kommt eine Frau zum Einstein, und also jüngere Frau, und sagt, mein Herr, was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Und Einstein sagte, ja, an für sich nicht viel. Ich widme mich dem Studium der Physik. Ach, sie antwortete, diese Frau war ganz geschockt. Sie studieren noch in ihrem Alter. Ich habe mein Studium vor einem Jahr abgeschlossen. Und leider, das ist die Haltung vieler, vieler, vieler Christen, bei uns auch hier in Europa. Sie denken, mein Wachstum, ich habe alles schon abgeschlossen. Und ich bin fertig, ich brauche es nicht. Der 95-jährige Pablo Casals, ein Cellist, ein so Musiker, und zwar einer der besten Musiker der Welt überhaupt, was er damals war, dieser 95-jährige Pablo Casals, wurde von einem jungen Reporter gefragt, Sie mit 95 Jahren, Sie üben immer noch 6 Stunden am Tag? Dann sagt er, ja, ich denke, ich könnte noch Fortschritte machen. Mit 95, mit Fortschritten. Ich denke, ich könnte noch Fortschritte machen. Verstehst du, dass ich beweglich bleibe, flexibel bleibe? Wir sind noch nicht angekommen. Selbst mit 100 kommen wir noch nicht an. Da, wo wir sollten. Was? Wir sind immer noch auf dem Weg. Wir können immer noch den Zug verpassen. Und wir reifen, indem wir immer wieder weitermachen, immer wieder uns aufraffen, immer wieder ein Stückchen weiter. Sonst gibt es Rückschlag in unserem Leben. Sonst haut es uns zurück. Wie beim Rudern. Der Heilige Geist ist um unser geistliches Leben besorgt. Gott will eine neue Geschichte mit uns schreiben. Er will weiterschreiben. Er will, dass du dich entwickelst. Und damit das gute Werk, das er angefangen hat in dir, in mir, in uns und vollendet werde. Ohne weitere Entwicklung werden wir bald wie Tiere. Klappern auf alle vier, grunzen und was weiß ich. Der Mensch hat in seiner Geschichte große Entwicklungen durchgemacht. Er hat das Feuer entdeckt, das Rad erfunden, die Schrift entwickelt, sich die Naturgesetze zunutze gemacht, auf dem Mond ist er gelandet. Und das alles in den letzten 50 Jahren. Denke mal. Und eine der großen Entwicklungen geschah in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Wir sind die Generation, die alle anderen Generationen in den Schatten stellt. Und wo ist es passiert? Wann ist es passiert? Als der Mensch dachte, wir müssen uns verändern. Ich will nicht nur reiten mit dem Gaul, sondern wir wollen mit dem Auto fahren und fortbewegen. Wir haben auch die größten Fehlentwicklungen hinter uns. Ich denke nur an Auschwitz, Hiroshima, Kommunismus oder was auch immer war. Also, dass beides, das Positive und das Negative, geht nebeneinander. Ich möchte auch sagen, das Heidentum ist überholt. Wir werden keine Heiden mehr werden. Wenn wir uns weiter nicht entwickeln, wir werden zum Antichristen, nicht zu Heiden. Vergiss das Heidentum. Manche Leute sagen, das Heidentum kommt wieder, die ganze Magie, Okkultismus und so weiter. Nein, Antichristentum kommt zurück. Die Frage ist, wer ist ein Antichrist? Willst du das wissen? Wie weit bist du schon? Machst du Fortschritte? In 2. Johannes Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, wer nicht glaubt, dass Jesus in Fleisch gekommen ist, dass Jesus also nicht in unser Leben hineinkommt und so weiter, der ist ein Antichrist. Weil Jesus, ja, bei dem Jesus nur eine fromme Theorie ist, eine fromme Unterhaltung ist, nur frommer Zeitvertreib ist, der entwickelt sich zum Antichristus. Was bedeutet das? Anti, gegen Christus. Das können nur Christen sein. Ein Heide kann kein Antichrist sein. Ein Atheist kann kein Antichrist sein. Ein Moslem oder ein Jude kann kein Antichrist werden. Vergiss das alles. Nur einer, der Christus gekannt hat, der mit Jesus gewesen ist. Und ich bitte, halte dich fest. Ein Heide kann kein Antichrist werden. Auch kein Buddhist und kein Hindu. Die werden nie Antichristen werden. Aber Christen, die Christus kannten, die ja, von Jesus gehört haben, die mal Jesus begegnet sind, die mal Jesus erlebt haben, die einmal an Jesus glaubten, die sogar getauft wurden, die gebetet haben. Nur ein ehemaliger Christ kann ein Antichrist werden und sich zu einem Anti entwickeln. Wenn wir nicht pro Christ sind, für Jesus sind, werden wir Antichristen. Wenn ich vorher, das gilt genauso für die Sünde wie den Heiligen Geist, solange du den Heiligen Geist nicht hast, kannst du dich an den Heiligen Geist nicht versündigen, kannst gegen den Heiligen Geist nicht lästern und so weiter. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, die Sache kanntest, mit Gott lebtest und so weiter, dann kannst du ein Anti werden. Du handelst gegen dein besseres Wissen. In der Bibel heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Den anderen ist es nicht Sünde. Wenn du weißt, was Jesus gewesen ist, was Jesus für dich getan hat, und du trittst die Gnade mit Füßen, lies mal Hebräerbrief. Antichrist ist das, was der abgefallene Christ sagt, was er gegen Jesus lästert, was er sagt, der und so weiter, den gibt es nicht, für mich ist da Luft. Und der, der genau das Gegenteil tut, was Jesus gesagt hat. Antichrist ist gegen Jesus sein. Und Jesus sagt einmal, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Johannes schreibt hier in 1. Johannes 2, Vers 18 weiter, es ist die letzte Stunde gekommen, wie ihr gehört habt, der Antichrist kommt. Ja, viele Antichristen stehen schon auf. Damals, vor 2000 Jahren war das. Da laufen so viele abgefallene Christen, alle Religiösen, die werden unwillkürlich zu Antichristen. Alle, die nicht mehr richtig mit Jesus mitziehen, bei denen die erste Liebe erkaltet, werden zu Antichristen. Die werden zu Verrätern. Denk an Judas. Judas war ein Auserwählter und hat Jesus verkauft für 30 Silberlinge. Die religiöse christliche Welt wimmelt von Antichristen in aller Liebe. 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner als der, der Jesus verleugnet? Aber du musst zuerst mal Jesus gekannt haben. Du kannst niemanden verleugnen. Ich kenne den nicht. Petrus war 3 Jahre lang mit Jesus zusammen. Hat Wunder und Zeichen gewirkt, sogar für Kranke gebetet. Und ich kenne diesen Menschen nicht. Wer ist ein Antichrist? Noch ganz schnell. Also ich rede vom Fortschritt, im Negativen wie im Positiven. Und hier ein Stück negative Seite. Jemand, der sich von Jesus nichts mehr sagen lässt, der nicht mehr auf Jesus hört, der nicht mehr das tut, was Jesus gesagt hat, der für Jesus nichts mehr übrig hat. 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht von Gott. Ist nicht von Gott. Jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, dass er der Herr ist, der sich Jesus nicht unterordnet, der hat einen antichristlichen Geist. Und jetzt kannst du prüfen, bin ich vielleicht auch ein Antichrist? Sind wir auch Antichristen? Sind wir auch schon so weit, dass wir uns vom Geist Gottes nichts mehr sagen lassen? So wie die Leute vor der Sintflut, sie ließen uns vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Der Antichrist muss nicht noch einmal kommen. Weißt du, diesen Blödsinn glaube ich nicht, dass der Antichrist irgendwo in Brüssel sitzt oder irgendwo im Vatikan oder irgendwo in New York. Ich glaube nicht daran. Ich sehe das antichristliche Verhalten sehe ich bei vielen Christen heutzutage. Ja, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, haben die Leute damals gesagt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen ihm nicht folgen, wir wollen ihm nicht gehorchen. Ich will mit ihm nichts zu tun haben oder nicht mehr. Entweder bist du für Jesus oder bist du gegen Jesus. Entweder bist du warm oder heiß oder kalt. Dazwischen gibt es nichts. Entweder liebst du Jesus oder du hasst ihn. Entweder vertraust du ihm oder du verzweifelst an ihm. Es gibt 2 Möglichkeiten. Schau den Saul von Tarsus an. Zuerst war er ein Antichrist. Er hat gegen Christus gekämpft, Christen verfolgt, die Gemeinde zerstört. Hat so viele Zeugnisse gehört. Saul, auch du brauchst Jesus. Auch du brauchst Jesus. Und dann ist der Stephanus, bei seiner Steinigung ist er Zeuge, als Theologiestudent, als Rabbi. Dann steht er da, das war wahrscheinlich sein erster Dienst. Und ja, und dieser Stephanus predigt Jesus und das Zeugnis dringt auch zu ihm durch. Und der bekehrt sich plötzlich, ist auf dem Weg nach Damaskus, will die letzten Christen verfolgen, die noch existieren. Und da begegnet Jesus. Saul, Saul, Warum verfolgst du mich? Und hör mal, jetzt etwas Hochinteressantes passiert ihm. Der sagt, Herr, wer bist du? Der sagt Jesus, Herr, der nennt Jesus Herr. Herr, wer bist du? Durch die vielen Zeugnisse hat er schon gehört, wer Jesus ist. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er hat erkannt, er ist Herr. Und der Herr war schon sein Herr. Und jetzt ist er in der Stube da zum Löwen in Damaskus, Hauptstraße. Da betet er, siehe, er betet. Und Gott sendet den Ananias, dass er zum Glauben kommt, damit er weiterkommt, damit er Fortschritte macht, damit er vor Jesus kapituliert. Und alle, die nicht vor Jesus kapitulieren, werden zu Antichristen. Die kämpfen gegen Jesus, wehren sich gegen Jesus, wollen mit ihm nichts zu tun haben, ignorieren Jesus, gehen Jesus aus dem Weg, wollen mit Kirche, Gott und Religion nichts zu tun haben. Sie sind enttäuscht vielleicht von der Kirche und Religion. Aber Jesus enttäuscht uns nie, Geschwister. Und das ist so wichtig, dass wir uns von Jesus nicht enttäuschen lassen. Alle, die nur fleischlich sind, die sich nur auf sich verlassen, die auf dem Ego-Trip sind, die werden langsam aber sicher zu Antichristen. Alle, die sich selbst was einbilden, ich bin schon fertig, ich bin schon vollendet, ich habe schon alles kapiert, ich weiß alles, ich bin fromm. Die Religiösen, die Selbstgerechten, die werden zu Antichristen. Ich habe festgestellt, wie schnell man ein Antichrist werden kann. Da musst du nicht irgendwie da in eine Verschwörungstheorie hineingeraten. Wenn du nicht mehr richtig mit Jesus gehst, wirst du ein Antichrist, dann machst du Kompromisse. Schau den Petrus an. Der schleicht sich mit auf dem Hof des Pilatus und wird zum Verräter. Das geht leicht und schnell. Schaut. Und plötzlich sitzt da so ein kleines Mädchen und setzt ihm zu. Der Teufel versucht uns vom Glauben abzubringen und abzuhalten. Selbst wenn du denkst, ich bin ein Insider, ich weiß alles. Das kleine Mädchen bringt ihn durcheinander. Der Judas genauso. Jesus hat alle seine Wünsche nicht mehr erfüllt. Seine Vorstellung ist nicht aufgegangen und seine Berechnung. Er wird Israel befreien, aber von wegen was? Wir sind entweder unter dem Einfluss des Heiligen Geistes oder wir sind unter dem Einfluss Satans. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Antichristen sind alle Christen. Bitte hört mir gut zu. Vielleicht erschrickst du. Die nur in der Gemeinde rennen, die an christlichen Veranstaltungen teilnehmen und aktiv in der Kirche sind, aber nicht die erste Liebe zu Gott haben. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässt, Offenbarung 3. Nicht. Jesus sucht Liebe. Liebe zu ihm zuerst einmal. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Jesus hat in dieser Gemeinde bei diesen Leuten nichts mehr zu sagen. Jesus gibt weder einem Paulus noch einem Petrus auf. Nein, er klopft an der Tür und sagt, lasst mich ein, ich möchte noch Gnade euch schenken. Johannes 13, Vers 1. Jesus liebte die Seinen bis zum Schluss. Und ich sage dir eines, wenn Gott dich einmal harponiert hat, wenn Gott dir begegnet ist, er wird dir nachgehen, solange es geht. Er wird alles dran setzen, alle Register ziehen und sich deiner annehmen, wie den Petrus, wie den Paulus oder den zweifelnden Thomas. Er sagt, ich kann nicht glauben. Gott versteht, dass du nicht glauben kannst. Aber dann steht er plötzlich vor dir und sagt, hier sind meine Wunden, schau meine Wunden an. Gott liebt uns bis zum Schluss. Wir sind noch nicht fertig, Brüder und Schwestern. Er lehrt seine Jünger. Und schau, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Gebt ihr ihnen zu essen. Puh. Der nächste Bäcker oder Großbäckerei ist weit und gar nicht erreichbar. Ein Wunder kann nicht geschehen. Und dann sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und da ist der Bub mit 5 Broten. Und siehst du, was da passiert? Wir lernen. Wir werden herausgefordert. Gebt ihr ihnen zu essen. Warte nicht, bis der Doktor kommt. Und was weiß ich, die erste Hilfe. Bete. Du solltest beten, wenn du in einer Not bist. Nimm diese Herausforderung an. Gebt ihr ihnen zu essen. Löst du das Problem. Geh du in eine Mission, verstehst du? Weißt du, du betest vielleicht, oh Gott, erwecke diese Welt, schenke uns große Erweckung wie einst vor Zeiten, große Wunder, Jesus, lass geschehen. Und dann sagt er, du bist der Mann, du bist die Frau, warum gehst du nicht, warum machst du nichts? Wir reifen durch Herausforderungen, durch diese 5 Brote und die 2 Fische. Jesus zeigt, was passiert. wenn man sich ihm zur Verfügung stellt, und zwar kompromisslos und konsequent. Wir entwickeln uns, wenn wir auf Jesus hören und auf Jesus schauen und von Jesus lernen, wir wachsen über uns hinaus. Was für Sensation war, als der Junge nach Hause kam: Mutti, schau her, aus den 5 Brötchen sind 12 Körbe voll geworden. In den Stürmen, in hohen Wellengängen und so weiter lernst du etwas. In den Krisen lernst du etwas. Deshalb gebt ihr ihnen zu essen. In den Problemsituationen lernst du etwas. Gott lehrt uns durch Fehler, durch negative Dinge, durch den Mangel, durch Engpässe. Gott lehrt uns durch Kritik, dass Leute uns kritisieren. Und das sind Korrekturen, dass uns jemand die Leviten verliest. Ich weiß, es ist nicht angenehm, die Wahrheit zu hören, aber der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Und wir sollten hören, auch wenn wir nicht gerade sagen, ich glaube das, was du mir sagst. Wir sollten prüfen, ob sich sowas verhält. Wir lernen, wenn man uns verneint, uns ablehnt, zurückweist, uns boykottiert, uns verweigert, keinen Platz gibt, wo ich predigen kann, wo ich dienen kann, wo ich was für den Herrn tun kann. Je mehr man dir missgönnt, desto besser entwickelst du dich. Du presst raus, du willst unbedingt das tun und du wirst dazu kommen. Wenn Gott dich berufen hat, niemand und nichts kann dich verhindern. Preis dem Herrn. Also, je mehr Missgunst du hast, desto mehr qualifizierter wirst du. Dann arbeitest du mit dem Herzen, mit dem Glauben, mit dem Gebet, mit Gottes Gegenwart. Mit Verweigerung erreicht Gott bei dir mehr. Ja, dann machst du so 7 Meilenschritte. Halleluja. Und dann gehst durch Schwierigkeiten. Er lernt uns ja immer durch das Gegenteil. Und in der Enge erleben wir die Freiheit der Kinder Gottes. Nicht, wenn wir da auf die Weide sind, oh, da kann jeder gut glauben. Aber in der Enge, wie komme ich hier durch? Durch Misserfolge führt er uns zum Erfolg. Die Nöte bringen uns immer näher zu Gott. Da erleben wir Gott. Gott wohnt in den Nöten, in deinen Nöten, in unseren Nöten, was das auch immer sind. Gott ist da, wo Nöte sind, dort ist Gott zu haben. Leute, die keine Nöte haben, die werden auch kein Wunder erleben. Ob das glaubst oder nicht. Wunder erlebt man nur, wenn man Nöte hat. Auch mir ist so wohl. Verstehst du? Und du wunderst dich, du erlebst nicht. Keine Gebetserhörung, keine Gotteserfahrung, keine Gottesoffenbarung. Wir kommen nur durch Prüfungen weiter. Je mehr Prüfungen du in deinem Leben hast, desto höher steigst du auf. Dieses Diplom hast du und das Diplom hast du und das Diplom hast du. Da hast du dich bewährt. Wohlstand bringt uns von Gott weg. Je ärmer die Menschen sind, desto gläubiger sind sie. Aber je reicher sie sind, je mehr sie haben, desto fauler, bequemer und so weiter werden sie. Ach, wir sind so, bei uns ist so angenehm. Komfort und Gemütlichkeit verweichlicht die Leute. Wohlstand ist Gift für dein geistliches Leben. Machst du Fortschritte, ist mein Thema. Gott sagt für uns anders, als wir denken. Weißt, und ich möchte das, was Gott mich gelehrt hat, hier ein Stückchen weitergeben. Bei Gott lernt man immer in Extremsituationen was. Gottes Kurse sind Extremsituationen. Da geht die Ehe auseinander, da sterben die Leute, da laufen die Kinder weg, da bricht alles zusammen. Und die Wirtschaft bricht mehr und mehr zusammen. Der Daimler, der ist nicht mehr Daimler, verstehst du, das sind ganz andere Firmen, Autofirmen, die auf den Markt kommen. Und die müssen Leute entlassen. Immer mehr werden Leute entlassen, weil sie verpasst haben, sich umzustellen auf Elektroautos oder was weiß ich, auf welche Autos auch immer. Gottes Kurse sind voll Extremsituationen. Gottes Schule ist eine Elite-Schule. Und die ganzen Fächer, die der liebe Gott durchnimmt, sind Extremfächer. Auf Gedeih und Verderb. Versuch, ob da kommst, durchkommst oder nicht. Da wirst du abgeschoben in der Wüste und fortgeschickt. Und dort lernst du am allermeisten in der Einsamkeit. Dort lernst du den absoluten Gehorsam. Ich muss Gott und mir selbst vertrauen. Ich denke nur an die Hagar. Das sind so viele Wüstengeschichten, die ich dir erzählen könnte. Und da lernst du, für Gott da zu sein. Die Lotusblume. Die Blume, die voller Schönheit, voller Reinheit. Weißt du, wo die Lotusblume blüht? In Tümpeln. In Tümpeln. Je dreckiger, schmutziger der Tümpel ist, desto mehr entfaltet sich die Lotusblume. Solange, ja, du nicht in einer negativen Umgebung bist, kann sich dein Glaube nicht verwirklichen und dein Glaube sich entwickeln. Sorge dich nicht. Blühe einfach. Da, wo du stehst, an dem Platz, strahle deine Herrlichkeit aus. Ja, auch in einem dreckigen Tümpel. In London stand im Eingang einer großen englischen Kirche ein schäbiges, altes Gefäß, eine Vase. Niemand wusste, wie sie dahin gekommen war und wer sie scheinbar dorthin gestellt hat und so weiter und seit wann diese Vase dort ist und so weiter. Und die Leute benutzen die Vase als Schirmständer. Eines Tages verließ ein Archäologe den Gottesdienst am Sonntag und bemerkte dieses Gefäß dort, also sein Schirm rausholte, ein Gefäß dort in der Ecke, diesen Schirmständer. Er traute seinen Augen nicht. Unglaublich. Aber es war wahr. Es war ein antikes, ja, prähistorisches Gefäß. Etwas von unschätzbarem Wert. Und das steht in der Ecke als Schirmständer. Ja, und vielleicht stehst du auch so wie ein Schirmständer irgendwo in der Ecke. Und vielleicht wartest du auf die Stunde, bis dich ein Archäologe entdeckt, bis Gott dich entdeckt. Und mit sofortiger Wirkung wurde diese Vase mitgenommen und in einem englischen Museum für Archäologie gleich als am Ehrenplatz gestellt. Aber bisher war es in der Kirche in der Ecke als Schirmständer. Du bist von dem Experten des Himmels noch nicht entdeckt worden. Du stehst als billiger Schirmständer in der Ecke, wirst missbraucht, zweckentfremdet. Gott versteht dich. Verstehst du? Aber dieser Schirmständer stand dort, Jahr ein, Jahr aus, und keiner wusste warum und wieso. Vielleicht dienst du eine ganze Weile als Schirmständer. Denk drüber nach. Ein alter Schirmständer. Was bist du? Weißt du, das, was du bist, das sei ganz. Wo auch immer, wann auch immer, sei ein edler, guter Schirmständer, dass die Leute staunen und sagen, was ist denn das für ein Schirmständer? Was soll denn das? Die Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Manche werden erst am Ende und erst nach dem Leben geehrt. Ich denke nur Van Gogh und viele andere, erst wenn alles vorbei ist. Du sagst, was ist denn mein Leben gewesen? In Johannes 17, Vers 4 lese ich, ich habe dich auf der Erde verherrlicht, sagt Jesus, und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Hast du schon das Werk, das Gott dir aufgetragen hat, wenigstens stückweit weitergebracht? Wer Jesus nachfolgt, der muss die Aufgabe, die Gott ihm aufgetragen hat, zu Ende führen. Wir haben so viele Ruinen. Leute haben was angefangen und dann stehen gelassen, einfach weitergerannt. Ach, das hat der Herr mir gezeigt. Nein, Gott ist nicht ein Hampelgott, der mal das, mal das, mal das zeigt. Es gibt so viele Menschen, die mit Jesus angefangen haben, aber den Weg nichts mehr zu Ende gegangen sind. Von 2 Millionen Israeliten, die aus Ägypten auszogen, sind nur 2 ins gelobte Land gekommen. Wo sind die anderen geblieben? Paulus hat geschrieben, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus Christus, dem Herrn, übertragen wurde, wenn ich das nur könnte. Und mein Gebet ist heute, Herr, hilf mir, dass ich Fortschritte mache. Und ich wünsche allen meinen Hörern, und es liegt mir sehr dran, dass wir im Glauben wachsen und reifen, Fortschritte machen, die Sache zu Ende führen, die Gott bei uns angefangen hat. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns zeigst durch den Heiligen Geist, was dein Werk in uns ist, und hilf uns, dass wir das begonnene Werk des Glaubens, ja, der Hingabe, der Liebe zu dir ganz besonders zu Ende führen. Danke dir, Herr Jesus, dass du an uns arbeitest und dass du uns tagtäglich Kraft gibst und uns unseren Willen stärkst und einfach, dass wir zu deiner Ehre und zu deinem Lob hier in dieser Welt sind. Herr, unser Weg mag hart und schwer sein, aber hilf uns, dass wir nicht mutlos werden. Heiliger Geist, vielleicht ist irgendwo jemand, der einfach am Glauben zweifelt, nicht mehr weiterkommt. Bitte hilf dieser Person ganz besonders jetzt durch diese Botschaft, dass der Weg weitergeht und dass wir beauftragt sind, den Weg zu Ende zu gehen, bis du wiederkommst, Herr Jesus. Und bis wir dir begegnen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Segne alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, in Jesu Namen. Amen.